du bist einfach aufgetreten und die Leute kennen dich und die Leute sprechen über dich.
Evelyn kann keine Arbeit abnehmen, weil sie in Arbeit versinkt. Ich habe die ganzen neuen Sachen einzubauen. Du hast eigentlich auch andere Sachen zu erledigen. Wir brauchen also einfach Mitarbeiter.
Wie schaffst du es, produktiv zu bleiben, wenn du keine Leute mehr hast?
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, Folge 22 heute. Mhm. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt auch heute wieder mein wundervoller Co-Founder, Co-Host und bester Freund Mino Sienna. Mino, wie geht's dir?
Ja, mir geht es soweit ganz gut, ein klein bisschen erkältet, aber da kommt man ja drüber hinweg. Wie geht's denn dir, meine Liebe?
Ja, leider ähnlich. Ich glaube, das haben wir auch voneinander. bei deinem Besuch hier in Stuttgart haben wir uns wahrscheinlich bei meiner Tochter angesteckt. Aber ja, wir ziehen natürlich durch für euch, gar keine Frage.
Selbstverständlich. Und so kann ich mich auch mal ein bisschen als Papa fühlen, auch wenn ich noch kein Papa bin. Habe jetzt auch so ein Kita-Virus. Cool, oder?
Mega. Enjoy. Let's go, Friends.
Los geht's.
Was ist das heutige Thema?
Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen durchklingen lassen. Ich war in Stuttgart, oder nicht nur ich alleine, sondern Evelyn kam ja auch mit, unsere Dritte im Bunde. Wir sind am Montag zu dir zu Besuch gekommen. Warum eigentlich? Nicht einfach nur, um dich mal zu sehen. Das ist natürlich auch ganz wundervoll, ja. Aber das hatte ja einen bestimmten Hintergrund.
Genau. Ja, wir hatten die Möglichkeit vor dem Rotary Club Stuttgart. Manche von euch kennen den Rotary Club vielleicht. Es gibt Rotary International, Rotary Germany, den gibt es eigentlich in ganz Deutschland, in verschiedensten Städten. Mhm. Das ist eine Organisation, die sich zusammensetzt aus verschiedensten Leuten, aus den verschiedensten Branchen, ja, und die organisieren wohltätige Dinge, kulturelle Sachen, sind mit der Politik verbunden. Mhm. Die machen sehr, sehr viele Dinge, die irgendwie auch gesellschaftsförderlich sind.
Ja.
Und sind halt extrem gut vernetzt. Ja. Also wenn du im Rotary Club bist, triffst du eigentlich jeden immer mal wieder. Und du hast halt irgendwie auch mal ganz andere Perspektiven vor dir, weil die halt alle von unterschiedlichsten Bereichen kommen, aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ne? Also das sind Ärzte, Architekten, Politiker, Lehrer, Professoren, alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Dirigentinnen waren dort, Hochschulkanzlerin und Rektorin, also total gemischt. Aber dadurch kriegst du halt auch so einen richtig guten Einblick in die Gesellschaft und es ist halt wirklich toll, was diese Organisationen so machen, ja, also von Spendenaktionen und Ausfahrten mit Waisenhäusern oder Kinderhäusern oder Medikamente in Länder zu verschicken, wo es vielleicht keine gibt oder zu teuer sind zum Kaufen und so weiter. Also wirklich tolle Sachen. Und dort hatten wir die Möglichkeit, uns zu präsentieren, Compounder zu präsentieren, weil die tatsächlich ab und zu gerade Startups oder auch schon etablierteren Unternehmen die Möglichkeit geben, Vorträge zu halten und einfach mal zu erzählen, was passiert gerade in unserem Land und was bewegt sich, ja, weil das kriegt man natürlich so nicht mit und das ist für die halt extrem spannend. Und ja, ich dachte mir, als wir damals die Anfrage bekommen haben, ob wir das machen wollen, dass das durchaus interessant für uns sein könnte.
Ja.
Wir dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen in aller Munde sind und die Möglichkeit einfach nutzen sollten, da vielleicht auch nochmal ein Netzwerk aufzubauen. Ne?
Absolut, absolut.
Und dann seid ihr ja extra angereist.
Mhm.
Und wie fandest du es denn? Hat es dir gefallen?
Ja, absolut. Also ich fand auch die Location sehr schön, muss man sagen.
Ja.
Hat mich total überrascht, weil wir ja in Stuttgart waren. Stuttgart ist ja bekannt dafür, als Weltmetropole unglaublich schön zu sein. Nee, hat natürlich auch seine schönen Ecken. Aber wir waren in der alten Kanzlei, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm.
Superschönes Richtig. Gasthaus, ja. Und hatten da quasi eine eigene Räumlichkeit im ersten Stock für uns. Was schätzt du, wie viele Leute waren wir? 20, 25? So im
Ja, 20, 25, ja.
Genau, wurden auch sehr schön empfangen, gab sehr guten Wein, selbstverständlich.
Ja.
Können auch gleich noch eine Anekdote zum Schluss sagen, wo wir auf den Podcast auch angesprochen wurden. Das hat mich sehr gefreut.
Ja,
aber Genau, wurden da sehr schön empfangen von der Präsidentin des Stuttgarter Rotary Clubs. Und ja, nach kurzer Einleitung von ihr haben wir dann auch eine recht freie Präsentation gehalten. Klar, wir hatten so ein paar Slides, ja, so ein bisschen unterstützend, halt, damit die Leute auch was zu sehen haben.
Ja.
Aber es ging eigentlich primär gar nicht so stark darum, großartig in Anführungszeichen Werbung für das Produkt zu machen, sondern es ging wirklich um uns drei als Unternehmer. Und deswegen haben wir halt so ein bisschen über unseren unternehmerischen Werdegang erzählt. Eigentlich so ein bisschen das, was wir hier im Podcast machen, würde ich sagen. Ne? Nur ja, halt auf drei Leute aufgeteilt.
Ja, richtig.
Ja, und dann waren das so, was haben wir gesprochen, 20, 25 Minuten und anschließend 10 Minuten Fragerunde noch gehabt. Und dann gab es noch ein leckeres schwäbisches Essen. Und dann haben wir den Abend schön ausklingen lassen. Also es war schon eine ganz tolle Veranstaltung mit fantastischen Leuten. Ne? Also das Netzwerk da ist ja riesig, wie du gesagt hast.
Ja.
Und erstreckt sich über so viele verschiedene Professionen. Das war schon sehr beeindruckend. Ja.
Auf jeden Fall. Und jetzt auch im Nachhinein, also wurde mir zugetragen, kamen da auch nochmal echt viele Rückmeldungen, dass wir da wirklich toll abgeliefert haben. Und die Idee, die wir schlussendlich ja präsentiert haben, total wichtig sei. Mhm. Und das war für mich auch so ein bisschen mal wieder, also ich meine, wie viele Auftritte hatten wir schon so? Ja,
klar.
Unzählige und vor allem Pitches und so weiter. Und bei mir war das wirklich langsam so, dass die Nervosität nicht mehr so aufkam vor solchen Auftritten. Mhm. Aber jetzt vor diesem war sie dann doch wieder da, weil das einfach so auch einen persönlichen Hintergrund für mich natürlich hatte. Aber zum anderen war das so was Neues. Also die Leute hatten überhaupt keine Ahnung, wer wir sind und hatten auch überhaupt keine Ahnung, was wir tun.
Ja.
Und da jetzt erstmal das Verständnis aufzubauen, warum Studienbewerbung jetzt so wichtig sein könnte innovativ plötzlich, da war so ein bisschen für mich, okay, das würde ich jetzt gern wirklich so toll erzählen, dass die Leute auch nachher sagen, ja, das ist echt eine gute Sache und das haben wir ja geschafft.
Ja.
Aber ich glaube auch dadurch, dass wir das sehr persönlich gehalten haben, dass wir sehr auf uns eingegangen sind und als Learning können wir, glaube ich, den Leuten mitgeben, dass jeder Auftritt anders ist und jede Präsentation wirklich auch vorbereitet werden sollte mit der Betrachtung, dass das Publikum einfach komplett verschieden sein kann. Ja?
Genau.
Und wenn ihr zu einem Startup-Pitch fahrt, dann rattert ihr eure 5 Minuten runter und ihr wisst ganz genau, die Leute haben Ahnung von Businessmodellen, von Märkten, von Produktlösungen, Problemen und so. Aber solche Leute wollen eine Geschichte hören, die wollen die Menschen kennenlernen und wissen, warum man überhaupt sich entscheidet, sowas zu tun.
Genau.
Und das war nochmal was ganz Neues und das fand ich eine sehr tolle Erfahrung.
Absolut.
Und hat mir mega Spaß gemacht. Und wir haben ja auch 2 ganz gute Kontakte noch mitnehmen können. Also für mich war es eine wunderbare Sache.
Ja.
Das war natürlich ein Riesenaufwand für euch, extra nach Stuttgart zu fahren und so. Aber ich glaube, dass sowas braucht ein Team auch ab und zu, solche Auftritte.
Ja. Also ich finde es auch einfach schön, dass man sowas halt mal mitnimmt, wenn man die Gelegenheit dazu halt auch einfach mal hat. Und wie du sagtest, für dich hat es ja auch nochmal einen ganz anderen persönlichen Hintergrund. Willst du da vielleicht was dazu sagen?
Ja, gerne. Meine Eltern sind, beziehungsweise mein Papa ist seit eigentlich Gründungstag im Stuttgarter Rotary Club.
Mhm.
Und ich bin als kleines Kind damit aufgewachsen. Also ich war ja in den Anfängen, weil da gehen halt eigentlich immer die Partner mit. Das heißt, meine Mama war da auch immer mit dabei. Da gehen dann die Kinder natürlich auch mit. Mir hat jetzt einer bei dem Treffen gesagt, das letzte Mal, als er mich gesehen hat, hatte ich noch einen Schnuller. Also vorletzte Woche. Ja, auf jeden Fall war ich dann auch, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich war halt auf gewissen Ausfahrten mit dabei. Zum Beispiel haben die hier im Kinderhaus Degerloch Skiausfahrten organisiert, wo sie dann mit den ganzen Kindern in die Schweiz gefahren sind zum Skifahren lernen. Da waren wir mit dabei. Oder Sommeraktionen, also Sommerfeste und so weiter. Da war ich halt dann immer dabei und habe diese Wichtigkeit von diesem Club halt immer nach und nach mehr kennengelernt. Ja, beziehungsweise für mich war das immer ganz normal, wenn mein Papa heute abends nicht nach Hause kam, dann hieß es, ja, der ist beim Rotary Club und dann war alles klar. So, ne? Oder der war ja auch mal Präsident dort und so. Also ich bin da wirklich mit aufgewachsen und halte die Sache sowieso für extrem wichtig. Ich wollte tatsächlich als Jugendliche, so mit 17 oder so, wollte ich in den Rotarakt-Club eintreten. Das ist quasi die Jugendorganisation vom Rotary. Aber das ist tatsächlich so, dass man da sehr viel dann auch partizipieren muss und man muss tatsächlich auch eingeladen werden. Also beim Rotary-Club zum Beispiel musst du vorgeschlagen werden von 2 unabhängigen Mitgliedern. Du kannst nicht einfach sagen, ich will mitmachen. Und irgendwann, wenn ich die Chance bekomme, werde ich das auf jeden Fall tun. Aber ja, deswegen war das für mich persönlich einfach eine Sache, weil diese ganzen Leute, die da saßen, einige davon kannte ich ja persönlich,
Klar.
habe ich sehr oft schon gesehen, wir sind per Du. Viele, die ich kannte, mit denen ich auch eine tolle Zeit hatte, waren jetzt nicht da, aber das ist natürlich auch an einem Montagabend manchmal schwierig, ne? Da haben ja auch andere haben ja auch Kinder und müssen am nächsten Tag arbeiten und so. Aber ich habe, wie gesagt, nochmal sehr viel Rückmeldung bekommen, auch von Leuten, die uns über unseren Weg begleitet haben. Ja, so kann man ja hier sagen, Andreas Kochhäuser, bekannter Investor hier aus Stuttgart, der hat tatsächlich auch eine Beteiligungsfirma. Also wenn ihr aus Stuttgart oder Umgebung kommt und ein Business Angel braucht, geht zum Andreas Kochhäuser. Der ist super als Berater. Der hat uns tatsächlich an die Hand genommen, Evelyn und mich. Da warst du, glaube ich, noch gar nicht im Team. Da waren wir hier in Stuttgart bei ihm im Büro und haben über Compounder gesprochen. Und er hat uns quasi, wir hatten ja keine Ahnung, wir waren kleine naive Mädchen, haben da so eine Idee gepitcht und der hat nicht gesagt, ich nehme euch jetzt auseinander oder ich nehme euch jetzt 50% ab und gebe euch 10.000 Euro oder so und wir machen das mal, sondern der hat uns wirklich sehr, sehr gut beraten, hat uns gesagt, Leute, bevor ihr jetzt hier Welt erobert, fangt erstmal klein an, macht erstmal hier und da. Und der hat uns tatsächlich damals schon gesagt, ihr müsst direkt auf internationale Hochschulen gehen. Und wir haben das die Idee aber gesagt, da haben wir einmal gesagt, nein, wir kennen den Markt besser, wir machen das anders. Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, war es dann auch richtig. Aber jetzt sieht man ja, dass das schon durchaus Sinn macht. Ja, also solche Leute triffst du da halt und diese Netzwerke entstehen dann dadurch, ne? Und das ist jetzt egal, ob dir das am Ende was bringt oder nicht, sondern du bist einfach dort, du bist einfach aufgetreten und die Leute kennen dich und die Leute sprechen über dich. Und man muss nicht immer mit einer Intention irgendwo hingehen. Einfach mal mit den Leuten sprechen, das haben wir zu Genüge getan in den letzten Jahren. Und da sind ja auch immer wieder Türen aufgegangen dadurch. Also das hat mir jetzt auch nochmal gezeigt, solche Netzwerkaktionen sind halt einfach Gold wert, ne? Das ist
Absolut,
echt.
absolut. Du weißt ja nie, am Ende ist es jemand, ist quasi jemand da, der kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und über kurz oder lang ergibt sich dann irgendwas daraus, ne? Also, wer
Ist
weiß.
immer so, ja.
Ja.
Jetzt aber ganz kurz, Mino. Wir hatten oder wir müssen eine Bombe platzen lassen,
Oh.
weil es gibt ja noch durchaus spannendere Neuigkeiten. Willst du anfangen?
Selbstverständlich.
Beziehungsweise möchtest du die Leute informieren, was passiert ist?
Das kann ich gerne machen. Wir haben es ja schon mehrmals, ich sag mal so halbwegs angeteasert und in der letzten Folge auch entsprechend schon halb angekündigt oder zumindest gesagt, dass höchstwahrscheinlich dem Tag nach Veröffentlichung sich etwas entscheiden wird. Und das hat sich auch entsprechend entschieden. Wir können also jetzt mit Freude verkünden, dass wir unsere Finanzierungsrunde endlich abgeschlossen haben. Genau mit den Beteiligungen und der Summe, wie wir es gewollt haben. Und von daher, Paula, herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft.
Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ay, Junge, 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 Junge.
Was ein Kampf.
Oh, war das ein schönes Gefühl. Was ein Kampf. Oh mein Gott, das war einfach so hardcore. Also Finanzierungsrunden drehen sind echt nichts für schwache Nerven. Und ich habe mir jetzt im Nachhinein mal so überlegt, hätte ich, glaube ich, am Anfang gewusst, was auf einen zukommt, hätte man, glaube ich, gar nicht angefangen. Das war so, weil man denkt ja immer, heute klappt's, heute klappt's, heute klappt's. Und dann nach dem 300. Mal gefühlt, hat es dann geklappt. Aber ich muss auch sagen, also unser Auftritt, den wir hatten beim persönlichen Kennenlernen, war einfach Bombe. Also ich glaube, so gut waren wir noch nie. Das war wirklich unser bester Auftritt. Wir waren super bewusst, konnten jede Frage mit Zahlen auch belegen. Ja, also wir waren echt top vorbereitet. Ja, und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall verdient. Und ich meine, wir haben da ja auch nicht übertrieben. Das alles, was wir erzählt haben, ist ja eingetroffen, beziehungsweise kann auch eintreffen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da echt einen starken Partner an der Seite haben jetzt.
Ja. Vielleicht so ein bisschen Kontext dazu. Wir hatten ja bereits im November oder eine der Folgen im November oder Dezember hatten wir, glaube ich, auch schon mit durchklingen lassen, dass wir einen Teil der Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Das war damals ein Drittel. Zwei Drittel standen noch aus. Und dieses zwei Drittel wurden jetzt von einer Beteiligungsfirma quasi übernommen, die wir überzeugen konnten, von einem großen Verlagshaus. Und das Tolle bei denen war tatsächlich, und das gleichzeitig auch ein bisschen paradoxe daran, ist, dass sie vor allem schwer begeistert von uns als Team sind, also die individuellen Stärken, die wir quasi mit reinbringen, aber auch in der Gesamtkonstellation, wie wir uns geben. Aber selbstverständlich auch vom Business Model, weil klar, man investiert ins Team, das Business muss auch funktionieren. Aber das ist ja lustigerweise gerade so dieser Punkt Team, genau das, was jemand anderes vor 2 Monaten, wo wir eigentlich auch schon kurz davor waren, die Beteiligungsrunde dann mit dem Zweidrittelteil abzuschließen, als Vorwand in Anführungszeichen, und ich bezeichne es wirklich als Vorwand genommen hat, um quasi vom Deal dann am Ende in letzter Minute abzuspringen. Und das finde ich einfach so lustig.
Ja, auf jeden Fall. Das war sehr, sehr amüsant, das Argument zu hören. Ja, aber das war natürlich eine Ausrede damals, das war ja klar. Diesmal hat man wirklich gemerkt, die haben tatsächlich verstanden, dass wir da ja auch zu 100% hinterstehen und das unbedingt wollen und auch irgendwie so ein bisschen auch die Kenntnisse über den Markt haben, ja?
Ja.
Oder nicht bisschen, also wir leben diesen Markt. Wir kennen diesen Markt besser als andere und dementsprechend haben wir da natürlich auch einen Vorteil. Die Sache ist, also wir haben ja jetzt vielleicht nochmal als Information, wir haben jetzt diese Pre-Seed-Finanzierung abgeschlossen. Ja, das bedeutet, das ist quasi so ja die erste Stufe in der Startup-Finanzierung. Das ist jetzt auch, das ist ein hoher Geldbetrag, für uns sehr viel Geld, aber es ist in der Startup-Welt nicht viel Geld. Ja, wenn man sieht, was da für Riesenbeträge teilweise ausgeschüttet werden, auch in Seed-Runden schon. Und wie gesagt, die Folgerunde wäre dann eine Seed-Runde, wenn man dann sich entscheidet, noch eine zu machen oder auch eine braucht aus Liquiditätsgründen. Wir sind aber tatsächlich erstmal gewillt, mit diesem Geld jetzt genug Umsatz zu machen, um uns selbst tragen zu können, beziehungsweise auf jeden Fall operativ profitabel zu werden. Ob das dann insgesamt klappt, weiß man nicht. Ob wir komplett profitabel werden können, werden wir sehen. Das ist natürlich unser großes Ziel. Aber auch dann, selbst wenn man Profitabilität erreicht hat, macht eine größere Finanzierungsrunde durchaus auch Sinn, weil man natürlich sagen kann, erstens, die Bewertung kann deutlich nach oben gehen. Das heißt, man kann hohe Geldbeträge aufnehmen, die einem Skalierungspotenzial geben, Internationalisierungspotenzial. Und man kann natürlich dann auch sagen, man ist dementsprechend auch was wert und muss nicht so viel Anteile nochmal abgeben. Deswegen halte ich das für uns schon als Option offen, würde ich sagen. Aber ist auf jeden Fall jetzt erstmal nicht der Plan, sondern wir wollen jetzt mit diesem Geld operieren, wollen viel unsere Plattform ausbauen, wollen viel dazu lernen auch nochmal Leute einstellen und dann hoffen wir, dass wir Ende des Jahres sagen können, wir haben unsere KPIs erreicht. Bin ich mal gespannt.
Ja, ich auch. Normalerweise sagt man ja auch einfach, dass man so eine Anschlussfinanzierung oder egal, ich schätze sogar, dass es dann von der Summe her eher eine Series A werden würde, ne, weil wir dann nicht mehr über sechsstellige, sondern gegebenenfalls siebenstellige Beträge reden, aber so eine Folgefinanzierung oder generell Finanzierung nutzt man ja eigentlich immer als Finanzspritze, wenn man schnell viel Geld braucht, also beispielsweise um schnell irgendwie in irgendeinem anderen Markt einzusteigen oder sowas. Und das ist halt einfach auch abhängig von der Strategie, die man in der Firma gewählt hat. Ne? Was steht dann an? Und das entscheidet sich ja auch ein bisschen basierend auf dem, was dieses Jahr bei uns in der Firma passiert. Ne?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall jetzt nochmal richtig spannend. Und ich glaube, das wird auch für euch da draußen sehr spannend sein, was wir jetzt alle 2 Wochen so zu erzählen haben. Wir werden auch darauf eingehen, wie wir das Geld einsetzen. Also kannst du vielleicht auch nochmal gleich kurz erklären, was wir jetzt oder erzählen, was wir jetzt in direkten Maßnahmen vorhaben und warum wir das gemacht haben. Ne?
Ja.
Weil es ist gar nicht so einfach. Also man hat plötzlich so viel Geld auf dem Konto und sagt, okay, was mache ich jetzt damit? Deswegen ist auch ganz wichtig, vorher einen genauen Businessplan zu haben, den wir ja Gott sei Dank haben und sich auch dann danach zu halten, ja, weil man kann auch schnell irgendwo die Einstellung kriegen, okay, ist das jetzt überhaupt richtig, was ich da geplant habe, jetzt ist das Geld tatsächlich da, soll ich jetzt doch nicht was ganz anderes machen, da dann wirklich sagen, okay, nee, ich habe meinen Plan aufgestellt, ich weiß, in welche Richtung es gehen soll und den jetzt auch durchziehen. Genau, vielleicht erzählst du kurz, was wir so vorhaben die nächsten 1-2 Quartale jetzt mal.
Genau. Generell, bevor ich damit anfange, ihr habt euch bestimmt auch schon mal gedacht, wie kommen überhaupt so Startups oder generell, wenn man Geld haben möchte, wie kommt man denn auf die Summe? Ah, ich möchte 500.000 Euro für X% meiner Firma haben. Wie kommt man auf so eine Summe? Und man muss das ja irgendwie rechtfertigen. Und das, wie du schon richtig gesagt hast, leitet sich davon ab, dass man vorher einen Finanzplan quasi entsprechend aufgestellt hat und sagt, okay, ich plane, dass dieses Jahr das und das und das passiert und um das zu erreichen, brauche ich so und so viel Geld. Ja, so leitet sich das ab. Und in unserem Falle ist das tatsächlich so, und ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal in verschiedenen Episoden hier angesprochen, dass unsere Hauptkostentreiber das Marketing sind und das Personal. Ne? Weil an sich ist das Business Model sehr rentabel, insofern, dass wir halt nicht sehr viele große Kosten haben, aber wir haben zwei Kostenpunkte, die quasi abgedeckt werden müssen. Marketing müssen wir bezahlen, damit eben die Leute bei uns auf die Plattform kommen, ne? Dass die von uns hören, dass die wissen, es gibt eine Plattform, auf der kann man sich ruckzuck bewerben. Und natürlich brauchen wir Personal, weil das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, uns wächst die Arbeit massivst über den Kopf. Und ich kann mich auch noch gerade, weil ich drüber nachdenke, an die Nachricht vor zwei Tagen von dir irgendwie abends erinnern, als du von einer unserer neuen Partneruniversitäten, die noch nicht freigeschaltet ist, so eine Excel-Tabelle zugeschickt bekommen hast mit der Bitte, macht ihr doch den ganzen Kram für 150 Studiengänge. Aber das Blöde ist, wir haben irgendwie noch 500 Studiengänge gerade ausstehen, die wir selbst korrigieren und einpflegen müssen. Also das funktioniert gerade überhaupt nicht, weil Evelyn kann keine Arbeit abnehmen, weil sie in Arbeit versinkt. Ich habe die ganzen neuen Sachen einzubauen. Du hast eigentlich auch andere Sachen zu erledigen. Wir brauchen also einfach Mitarbeiter. Deswegen startet oder haben wir einen zusätzlichen Mitarbeiter schon im Januar jetzt eingestellt und Mitte Februar startet die nächste Werkstudentin bei uns, um eben entsprechend gerade in deinem Bereich jetzt mit der Bestandskundenpflege, wie wir es nennen, oder Bestandskundenbetreuung, entsprechend unterstützen zu können. Und in the long run, wenn das so weitergeht, brauchen wir bestimmt noch mal im nächsten Quartal spätestens einen weiteren Mitarbeiter. Auch wenn sich natürlich durch die Umsätze entsprechend das noch mal rechtfertigen lässt. Einfach um diese große Masse an Arbeit, die anfällt, erledigen zu können. Also für uns geht das Geld primär wirklich in Marketing und Personalkosten. Und da muss man, wie du sagst, auch auf der einen Seite sich wirklich dran halten, weil nur wenn Geld ausgegeben wird, kommt Geld rein. Ja, das ist immer so ein bisschen Hemmung. Oh, wir haben jetzt x-tausend Euro bekommen. Die sind ja gar nicht uns, aber die haben wir ja auch bekommen mit dem Hinblick auf, die investieren das jetzt so, wie sie es uns gesagt haben. Deswegen kann man auch nicht hingehen und sagen, ja, okay, dann machen wir jetzt was ganz anderes damit, sondern es muss schon auch so quasi gerechtfertigt sein. Und man darf vor allem nicht diesen, ich sag mal, klassischen Anfängerfehler machen und sagen, boah, jetzt ist Geld da, jetzt stellen wir 10 Leute ein, die machen das alles. Und was meint ihr, wie schnell das Geld weg ist, wenn man 10 Leute zu bezahlen hat? Weil das darf man wirklich, wirklich nicht unterschätzen. A, man kann nicht einfach Mitarbeiter jederzeit kündigen. Und B, Lohnnebenkosten sind echt massiv hoch. Und das ist ein Fixkostenpunkt, der kann ganz schnell das Budget reinfressen. Deswegen muss man das mit Bedacht machen, aber halt auch strategisch insofern, dass man sagt, okay, dies und dies sind die Bereiche, wo man Hilfe braucht. Und es würde sich rentieren, ne? Es würde sich lohnen, jemanden dort einzustellen, der einem die Arbeit ein bisschen wegnimmt, weil das eben die Umsatztreiber sind, beispielsweise. Ne?
Genau. Und ich würde auch sagen, dass wir unbedingt mal eine Folge machen jetzt in den kommenden Wochen oder Monaten, wo wir dann die Erfahrungen mit angestellten Personal mal erzählen, dass wir auch nochmal auf die Kosten eingehen, ja, die hinzukommen. Also es ist halt nicht nur der Lohn an sich für die Mitarbeiter, sondern wie du gesagt hast, die Sozialabgaben, die Krankenversicherung etc., was alles die Firma tragen muss. Das heißt, unterschätzt das bitte nicht. Das sind wirklich hohe, hohe Kosten, Fixkosten, die jeden Monat anfallen. Ja, also variable Kosten hatten wir ja schon mal hier. Könnt ihr steuern, könnt ihr sagen, heute gebe ich mal weniger Geld im Marketing aus, morgen wieder mehr, aber Personalkosten bleiben gleich. Dementsprechend aufpassen, da gehen wir aber nochmal drauf ein. Auch auf eine andere Sache, also das könnten wir eigentlich in zwei Wochen dann machen. Du hast ja gerade gesagt, dass wir sehr viele Anfragen von Hochschulen gerade bezüglich Studiengänge haben, beziehungsweise da viel, viel Arbeit haben. Mhm. Ich würde ja gerne mal eine Update-Folge machen über Vertrieb, weil ich grundlegend die Ansprache geändert habe seit ein paar Monaten jetzt, also so seit November eigentlich, und merke, dass das super gut funktioniert. Absolut. Ich meine, das sehen wir ja, wir schließen ja gerade einen Vertrag nach dem anderen ab und sind da sehr, sehr gut dabei. Aber also das liegt natürlich auch an dem Pull-Effekt, den ich schon mal beschrieben habe, dass die Hochschulen auf uns zukommen, aber auch, weil ich einfach ein bisschen anders da herangehe und eine ganz neue Struktur aufgebaut habe in meinem Vertrieb-Prozess. Ja. Dementsprechend würde ich das gerne mal aufarbeiten. Das wird aber heute zu lang. Definitiv, ja. Da machen wir eine eigene Folge drüber. Ich glaube, das ist ganz spannend.
Sehr, sehr schön. Cool. Ja, und wie ihr seht, innerhalb von zwei Wochen haben wir schon wieder einiges zu erzählen gehabt. Das waren zwar jetzt nur zwei ganz große Sachen gewesen. Dazwischen ist ganz viel Kleines natürlich auch passiert. Aber wir wollen euch natürlich jetzt nicht mit den kleinen belanglosen Sachen quasi unterhalten, sondern euch wirklich die großen Sachen aufzeigen. Und ich denke mal, Wie du gesagt hast, nächstes Mal ein großes Thema. Danach gibt es dann wieder ordentlich was zu berichten, was dann so innerhalb von vier Wochen dann passiert ist. Ne?
Genau. Wir halten euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden.
Was ist passiert?
Ja, Mino, auch Weltpolitisch ist ja einiges passiert in den letzten 2 Wochen. Mhm. Fangen wir wie immer mit unserem Hauptthema bei Was ist passiert eigentlich an. Krieg gegen die Ukraine. Er dauert an und dauert an. Und es wird wohl auch noch sehr lange dauern, wie ich jetzt von mehreren Stimmen diese Woche auch in verschiedensten, ich sag mal, Talkshows und Nachrichten gehört habe, zieht sich das bestimmt noch eine Weile hin. Ja. Allerdings gibt es große Neuigkeiten zu verkünden. Deutschland hat sich jetzt nach längerem Zögern dazu entschlossen, Kampfpanzer des Typs Leopard 2 zu liefern. Mhm. Das Ganze war ein Kanzlerentscheid. Also Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, hat sich jetzt dann doch dazu entschieden, diese Kampfpanzer zu liefern. Er war ja immer sehr zurückhaltend und zögerlich. So wurde er dargestellt, dass er zögert und die Entscheidung vertagt. Und jetzt hat er aber sich dazu entschieden, das zu machen. In enger Zusammenarbeit mit den USA, die ihrerseits Kampfpanzer des Typs Abrams liefern. Mhm. Das Ganze wurde zwar jetzt entschlossen, das zu machen, allerdings wird die Lieferung wohl erst im März, April dann passieren, mhm. weil jetzt erstmal auch aus deutscher Sicht die Marder-Panzer geliefert werden und dann später die Leopard-Panzer hinzukommen. Mhm. Russland wertet diese Entscheidung als direkte Beteiligung am Konflikt, meidet aber ganz konkret das Wort Kriegspartei. Mhm. Im Völkerrecht ist ja auch verankert, dass wenn man Waffen liefert in ein Kriegsgebiet, man nicht direkt Kriegspartei ist. Ja? Ja. Es wäre quasi nur der Fall, wenn man jetzt zum Beispiel den Luftraum schließt, ja, mhm. und da eingreift, oder wenn man Bodenpersonal in das Land einrücken lässt, dann wäre man aktiv Kriegspartei und involviert, so durch die indirekte Lieferung von Waffen nicht. Die USA schließen tatsächlich auch die Lieferung von Kampfjets nicht aus, Deutschland aber momentan schon. Also Olaf Scholz hat sich hingestellt und hat erstmal gesagt, momentan stehen Kampfjets nicht zur Debatte. Wir wissen aber aus jetzt Ereignissen, dass solche Entscheidungen natürlich auch kippen können und das wahrscheinlich auch alles Strategie ist. Also ich glaube das, dass auch diese zögerliche Art Strategie ist und wir da alle mal ein bisschen den Ball flach halten sollten mit Kritik. Aber gut, das ist meine Meinung. Russland attackiert weiterhin vor allem über die über Luftraketen, mit denen unter anderem auch zivile Infrastruktur zerstört wird. Und das kennen wir ja. Russland schießt nicht auf Militär, sondern vor allem auf Krankenhäusern und auch die Versorgung vom Stromnetz und so weiter wird ja dauerhaft attackiert. Um den mangelnden Zugang von Elektrizität entgegenzuwirken, sollen nun die türkischen Schiffskraftwerke genutzt werden. Mhm. Das ist auch interessant, ne? Also, dass man sicherstellen kann, dass die Ukraine weiterhin am Stromnetz hängt, werden quasi solche Maßnahmen in Betracht gezogen. Also, wir sehen, es ist ein krasses Fiasko, ja, und was da abgeht, immer noch einfach, ich kann es jedes Mal nur wiederholen, absolute Katastrophe. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was diese Panzer anrichten, ja. Also, ich meine, man muss sich halt irgendwie entgegenstellen. Man weiß ja auch in Russland, das habe ich jetzt gehört, vor allem in Moskau und St. Petersburg werden jetzt auch an großen Billboards die gefallenen Offiziere geehrt und so weiter. Also, der Krieg ist angekommen in Russland, ja. Also, das ist nicht mehr diese geheime Spezialoperation, die da propagiert wird, sondern tatsächlich der Krieg ist in aller Munde. Ja. Und es ist davon auszugehen, dass da noch mehr Mobilmachung vonstatten geht und nicht sich Richtung Verhandlungen bewegt, das Ganze. Ja. Dementsprechend, wir bleiben dran für euch, natürlich. Wir können auch nur das erzählen, was wir aus den Nachrichten hören. Aber es ist wie immer leider nichts Gutes.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, ob das nächste was Gutes oder Schlechtes ist, das wird sich zeigen, beziehungsweise obliegt euch selbst. Aber wir haben ein kleines Bäumchen-Wechsel-Spiel gehabt bei uns im Kabinett der Bundesregierung, nämlich der ehemalige Innenminister von Niedersachsen und Mitglied des SPD-Parteivorstandes namens Boris Pistorius, nicht zu verwechseln mit Christoph Pistorius aus Südafrika. Das ist mir nämlich eben, wäre mir eben kurz mal rausgerutscht, aber er heißt Boris Pistorius. Ui, ui, ui. Ja, der folgt auf die sehr umstrittene Christine Lambrecht, die freiwillig zurückgetreten ist oder zurückgetreten wurde. Meiner Meinung nach erstmal eine gute Sache, insofern, dass Frau Lambrecht nicht mehr unsere Verteidigungsministerin ist. Ich habe mich von Anfang an gefragt, warum sie überhaupt Verteidigungsministerin ist. Und meiner Meinung nach hat sie da auch wirklich einen sehr, sehr schlechten Job gemacht. Aber statt ihre eigenen Fehler einzugestehen, schob sie in ihrer Abschlussrede sozusagen das Gros der Schuld auf die Medien. Ne? Von wegen, es wurde so viel über sie als Person berichtet, dass sie ihr Amt nicht entsprechend ausführen konnte. Ja, sehe ich ein bisschen anders, ja, mit so ein paar Entscheidungen, die da getroffen wurden. Aber das obliegt ja jedem selbst. Das Spannende ist, Pistorius kommt natürlich mitten in eine sehr angespannte Situation, ne? Also der Krieg ist ja weiterhin im vollen Gange, haben wir ja gerade gehört. Und bereits 2 Tage nach der Bekanntgabe stand dann auch bereits ein Termin mit dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an. Ja? Und das ist ganz spannend. Ich schätze mal, dass in diesem Gespräch unter anderem dann auch das mit den Panzerlieferungen entsprechend geklärt wurde. Ne? Das heißt, sieht natürlich für Pistorius nach außen jetzt erstmal gut aus, für die Leute, die auch Panzerlieferungen wollten. Ne? Weil, ah, guck mal da, neuer Verteidigungsminister, schwupp, rollen die Panzer. Wie das intern gelaufen ist oder ne, wie sich Scholz da durchgesetzt hat, das wissen wir natürlich nicht, hast du auch selbst schon gesagt. Was aber ganz spannend für Kritiker ist, mit der Benennung von Pistorius ist die Parität in Scholz' Kabinett nicht mehr gegeben. Parität, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, dass man sagt, man besetzt die Ministerposten eben in gleichmäßigem Verhältnis Mann zu Frau. Ne? Also eigentlich hätte jetzt, weil Scholz das ja vorher angekündigt hatte, das komplette Kabinett paritätisch zu besetzen, hätte jetzt auch wieder eine Frau Verteidigungsministerin werden müssen, wurde aber nicht. Scheinbar gab es da kein gutes Personal oder nach Scholz' Ansicht kein geeignetes Personal aus der SPD. Ich hätte mich persönlich sehr drüber gefreut, wenn man vielleicht auch einfach andere Parteien mit reingezogen hätte, weil es gibt da vor allem eine Frau, die du auch sehr gerne magst, wie ich aus persönlichen Gesprächen weiß, die sich dafür doppelt und dreifach qualifiziert hätte. Und das ist meiner Meinung nach Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ne, die einfach eine fantastische Verteidigungs- oder Militärexpertin auch ist. Die hätte sich da sicherlich sehr gut angeboten. Aber es war nun mal ein SPD-Ministerposten. Dann schätze ich mal, ist das auch super schwierig, das nach außen hin zu kommunizieren, jemand anderen zu nehmen. Ne?
Auf jeden Fall. Aber noch mal kurz zu Boris Pistorius, Mino.
Ja.
Ich muss dich da was fragen.
Hau mal raus.
Seit wann ist Armin Laschet wieder da?
Das ist so gut, diese ganzen Beams, die es dazu
gibt.
Er sieht 1:1
auf Pistorius ist Armin Laschet in Undercover. Ich sag's dir, er ist zurück als SPD-Verteidigungsminister. Ja. Er ist zurück. Kanzler bei der CDU hat's nicht gereicht, also wird er Verteidigungsminister bei der SPD, obwohl es eigentlich eine Frau hätte werden sollen.
Ja.
Das nenne ich Karriereaufstieg. Hey, also als ich den das erste Mal gesehen habe, wirklich, ich dachte, das ist Laschet. Das kann nicht anders sein, ja.
Die sehen sich so sehr, sehr, sehr ähnlich.
Es ist sehr, sehr witzig. Es ist sehr, sehr witzig. Und dass das auch kein, also das ist ja nicht wirklich in den Medien vertreten, ja. Also ich dachte, hä? Fällt das keinem auf? Bin das nur ich oder sehe ich da Armin Laschet?
Das Beste ist ja, es gibt ja diese Polit-Meme-Seiten, wo wir unter anderem uns auch immer gegenseitig Memes zuschicken. Und da gab es ein ganz, ganz klasse Meme mit 4 Bildern drauf. 2 davon waren halt Pistorius, 2 davon waren Laschet. Und dann war irgendwie die Überschrift so gewesen, dass Deutsche immer sagen, alle Ausländer sehen gleich aus. Und dann auch die Deutschen. Und dann sieht man die 4 Leute. Und das war schon sehr, sehr lustig. Aber hast recht. Ja. Er sieht ihm zum Verwechseln ähnlich. Ja,
vor allem, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen den Podcast Gemischtes Hack gehört und da hat Felix Lobrecht das genau angesprochen. Ich musste so lachen, weil ich dachte, ja, Junge, ja, ich sehe das auch. Und dann meinte er, Boris Pistorius wäre so das perfekte Double. Also wenn jetzt ein Film gemacht werden würde über Armin Laschet, wo dann zum Beispiel so die Flutkatastrophe verfilmt werden würde, dann würde er im Hintergrund stehen und lachen.
Exakt.
Ey, ich habe mich weggeworfen, wirklich. 1:1. Das ist echt krass, ja? Also, heftig.
Wirklich,
ja. Naja, auf jeden Fall. Armin Laschet ist zurück. Ich hoffe, Armin Laschet kommt zurück und die beiden haben irgendwie eine Debatte oder so. Das wäre dann echt so, keine Ahnung, wie Hase und Igel das Spiel.
Ja.
Also wirklich erstaunlich, erstaunlich. Und ich konnte mich auch überhaupt nicht mehr konzentrieren, als der vorgestellt wurde. Ich habe mich weggeworfen, ja, ich konnte nicht mehr. Naja, das ist so mein Humor. Okay, gehen wir weiter. Ja, noch eine Neuigkeit, haben vielleicht manche von euch nicht mitbekommen. Das Hackernetzwerk Hive wurde zerschlagen. Mhm. Behörden in Deutschland und in den USA haben das weltweit agierende Hackernetzwerk Hive zerschlagen. Verantwortlich sind sie für weltweit mehr als 1500 schwere Cyberangriffe auf Unternehmen, inklusive Lösegeldforderungen.
Ja.
Cyberspezialisten in Baden-Württemberg, gerade hier in der Stadt Esslingen, ist es gelungen, in die kriminelle IT-Infrastruktur der Täter einzudringen und, wie gesagt, das Netzwerk zu zerschlagen. Mit der Schadsoftware des Typs Ransomware, wenn ich das richtig sage, yes. haben Hive, also das Netzwerk, hat damit mehr als 100 Millionen Dollar Lösegeld erpresst, und zwar in Form von Kryptowährungen. Ja? Mhm. Also die sind hingegangen, haben gesagt, wenn ihr eure verschlüsselten Daten haben wollt, wenn die wir euch gerade gestohlen haben, und ja. bei Unternehmen sind das ja sehr, sehr wertvolle Daten, dann müsst ihr uns bitte den und den Betrag in Krypto überweisen, ansonsten ja. sind diese Daten verloren.
Exakt.
Und das ist natürlich für die Unternehmen sicher noch teurer, als diese Lösegeldförderung zu zahlen. Dementsprechend haben die das gemacht und über 100 Millionen Dollar gewonnen. Mhm. An den Ermittlungen waren neben der US-amerikanischen Justiz, dem Secret Service, dem FBI, Europol und dem Bundeskriminalamt Wiesbaden auch die Sicherheitsbehörden weiterer Staaten beteiligt, darunter tatsächlich auch die Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und Rumänien. Das heißt, das war eine weltweite Aktion mit Fokus auf Europa und den Vereinigten Staaten. Ja. Aber man sieht, wenn wir zusammenarbeiten, gelingt uns auch sowas. Also absolut. Lasst uns zusammenarbeiten und nicht uns gegenseitig beschießen. So als das kleine stimmt. Parole am Rande.
Mit einem kleinen Schwenker wieder zurück zum Beginn, ne? Sehr schön.
Genau.
Du könntest Reporterin werden, Paula. Wundervoll.
Ja, das war mein Plan. Also Sportreporterin wollte ich immer werden. Mhm. Jetzt vermittle ich Studiengänge. Hat nicht ganz geklappt.
Und bist hier halt dann Reporterin in Chianti und Riesling. Ist auch schön, oder?
Genau.
Ja. Was nicht so schön ist, oder definitiv nicht schön ist, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, ist jetzt auch ganz frisch erst passiert. Am Mittwoch attackierte nämlich ein Mann im Regionalzug RE70, der von Kiel nach Hamburg fuhr, für die Train-Nerds unter euch, mehrere Menschen. Zwei Menschen wurden dort getötet, 5 weitere verletzt. Von diesen 5 weiteren sind 3 schwer verletzt und liegen auch noch auf der Intensivstation. 2 sind bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ganz, ganz schlimm und schockierende Nachricht kam bei mir direkt auch als Push-Notification Mittwochmorgens aufs Handy. Und ja, der 33-jährige Angreifer, spannenderweise, ja, war erst wenige Tage zuvor auf Beschluss des Landgerichts Hamburg aus dem Gefängnis entlassen worden. Und er ist auch ein bekannter Täter gewesen. Wegen mehreren Delikten schon über die letzten Jahre in dem Gefängnis, mal länger, mal kürzer, war da nämlich wegen einem Gewaltdelikt in Untersuchungshaft. Spannend, ne? Also frisch rausgelassen, das Erste, was er macht sozusagen, ist erstmal auf Leute einzustechen. Noch viel spannender ist, dass ein Psychiater kurz vor der Entlassung keine Fremd- oder Selbstgefährdung festgestellt hat. Sehr paradox, ja? Fremd war auf jeden Fall gefährlich. Es wird aber definitiv ein terroristisches Motiv ausgeschlossen. Denn es ist natürlich kein Deutscher, wenn man sowas sagt, ne? Dann kann man sich das ableiten, aus welchem Eck der Welt dieser Mann quasi nach Deutschland gekommen ist. Scheint aber sowas erstmal nicht als Motiv zu haben. Will auch nicht sprechen. Also momentan wissen wir nicht ganz genau, was da das Motiv ist. Und gegen den Tatverdächtigen wurde jetzt wegen 2-fachen heimtückischen Mordes und 4-fachen versuchten Totschlags Haftbefehl erlassen. Und jetzt sitzt er wieder in Untersuchungshaft. Ne?
Ja, der kommt auch nie wieder raus.
Das denke ich auch. Oder wird halt abgeschoben. Ne? Eins von beiden.
Ja, abgeschoben, ganz genau. Ja. Es ist einfach nur furchtbar. Du sitzt im Zug und dann passiert sowas. Mhm. Weißt du, da denkst du ja überhaupt nicht dran. Also das erwartest du ja in keinstem Fall, wenn du in Deutschland im Regionalzug oder generell in irgendeinem Zug sitzt.
Ja,
ja, und dann habe ich mir überlegt, guck mal, an den Flughäfen werden so krasse Sicherheitskontrollen vorgenommen,
ja,
weil du dann in einen geschlossenen Raum kommst, ja, der dann in der Luft fliegt. Und dann denke ich mir, naja, wenn im Flugzeug eine Bombe explodiert oder im Zug, schenkt sich nichts, ja? Also dafür, dass wir so krassen Traffic ja auch haben in den Zügen und da überhaupt keine Fluchtmöglichkeit haben, haben wir da auch überhaupt keine Sicherheitsmaßnahmen, ne?
Ja.
Sollte es aber auch nicht geben müssen. Sorry, ja, aber wir fahren ja im Zug. Es sollten keine Sicherheitsleute in jedem Waggon stehen müssen, ja? Sondern man sollte sich einfach nicht gegenseitig abstechen.
Ja.
Und ganz im Ernst, das ist echt ein Versagen wieder von der Justiz beziehungsweise absolut von den Sicherheitsbeamten. Du darfst so jemanden einfach nicht auf die Menschen loslassen. Was soll der Scheiß, ja? Boah, das hat mich so aufgeregt. Ja, ich habe eine Mutter gehört, deren Tochter zum Glück nicht attackiert wurde, aber einfach in dem Waggon saß, wo das stattgefunden hat. Und stell dir mal vor, ey, ja, da sind einfach Leute nicht nach Hause gekommen, weil sie im Zug sitzen.
Ja.
Unfassbar, unfassbar. Ich habe dafür keine Worte und das schürt natürlich Hass, das schürt Angst,
ja,
das fördert Fremdenfeindlichkeit. Das ist einfach nur eine Katastrophe und man muss aber dazu aufrufen und sagen, nicht Alle sind so, das war ein gestörter Mann, ja, der aus dem Ausland kommt, der vermutlich psychisch krank ist und jetzt weggesperrt wird für immer oder abgeschoben wird. Ja. Aber der große, große Großteil, auch Flüchtlinge, der Flüchtlinge sind nicht so. So, das muss man einfach immer wieder betonen.
Ja, klar.
Weil das ist natürlich Fressen für die AfD. Ja, klar. Das ist ja ganz klar. Klar. Ah, es ist eine Katastrophe. Verrückt. Naja.
Ja.
Mino, weil du gerade gesagt hast, das habe ich direkt als Push Notification bekommen.
Mhm.
Du hast mir ja eine ganz tolle Sache empfohlen diese Woche, die uns jeden Morgen sozusagen so das Wichtigste über vor allem wirtschaftliche Themen mitteilt und uns auch aufs Handy schickt. Vielleicht erzählst du den Leuten mal, wie das heißt, was das ist, und ich würde das denen nicht vorenthalten, weil es ist einfach echt eine coole Sache, finde ich.
Ja, also es gibt einen Newsletter, der ist zwar sehr US-zentristisch aufgebaut, weil er eben auch aus den USA kommt, aber dieser Newsletter nennt sich Homebrew. Also Homebrew, ne? So ein bisschen abgeleitet von einer Tasse Kaffee, ne? Brew. Das ist die Idee dahinter, dass man quasi morgens zum Frühstück so ein Newsletter zugeschickt bekommt, wo einmal das Wichtigste, was so gerade passiert ist, und die Stockdata und so weiter aufgeführt sind. Der ist kostenlos, kann man sich einfach registrieren. Da ist immer ein bisschen Werbung mit drin natürlich, so finanzieren die sich. Ist aber ganz cool, wie gesagt, weil der so ein bisschen häppchenweise alles zusammenfasst. Auch, ich sag mal, nicht in dieser formalen Tagesschausprache, sondern sehr kolloquial zusammengefasst, auf Englisch selbstverständlich, ne? Weil es ja auch aus dem Ausland kommt. Da ist auch dann und wann mal Sachen aus Deutschland mit dabei. Jetzt von heute von gestern war beispielsweise auch das angesprochen worden mit den Panzern. Ja, ja, das ist eine sehr coole Sache, kann ich euch empfehlen. Die Domain müsste homebrew.com sein, und von daher geht gerne mal drauf und registriert euch.
Ja, absolut. Und wenn ihr das nicht wollt, dann auch gar kein Problem, weil wir halten euch natürlich über alles Spannende und Wichtige aus Wirtschaft und Welt auf dem Laufenden.
Auf Deutsch.
Auf Deutsch. Teilweise. Und Schwäbisch.
Das stimmt.
Was treibt euch um?
So, und wie immer sind wir jetzt im letzten Teil unseres Podcasts, und das ist mein absoluter Favorit, nämlich unsere Kategorie Was treibt uns um? Und ja, deswegen leite ich direkt mal an dich weiter, Paula, denn ich bin sehr gespannt. Du hast mich schon so ein bisschen angeteasert, dass es heute ganz, ganz spannend wird oder interessant wird. Von daher, Paula, was treibt dich denn gerade so um?
Ja, also ich hatte mal wieder über einen anderen Podcast einen Menschen kennengelernt, den Sebastian Detmers. Der Sebastian Detmers ist der CEO von StepStone, der Recruiting-Plattform, die vielleicht alle kennen, ne? Ein großer Konkurrent zu Indeed.
Ja.
Und dieser Sebastian Detmers, der ist ein unglaublich spannender Mensch, also beschäftigt euch mal mit dem. Der ist sehr, sehr jung noch für seinen Posten, sage ich mal, so ein riesen Milliardending zu führen, macht er aber richtig gut. Und der kennt seinen Markt oder die Trends in seinem Markt extrem gut. Ja, der hat sich damit stark beschäftigt und hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Arbeiterlosigkeit. Mhm. Und dadurch, dass er ja Jobs vermittelt, ne, muss er sich auch mit dem Arbeitsmarkt auseinandersetzen und hat zwei Megatrends beobachtet und quasi analysiert und ist zu einem, ja, ich würde mal sagen, erschreckenden Urteil gekommen, beziehungsweise Fazit. Und zwar, wir haben ja jetzt neulich die Nachricht bekommen, dass wir 8 Milliarden Menschen sind auf der Erde, ja, und immer mehr werden, und Überbevölkerung und Hilfe, ja, das ist ja die große Angst, die alle haben, dass wir zu viele werden und uns nicht mehr ernähren können. Es ist aber tatsächlich ganz andersrum. Wir werden immer weniger Menschen, und vor allem werden wir in der Zukunft immer weniger Menschen werden, dadurch geschuldet, dass wir großen Wohlstand haben, vor allem hier in Europa, und diesen Wohlstand nicht aufgeben möchten. Dadurch wird die Geburtenrate niedriger und wir werden weniger Menschen in der Zukunft.
Ja.
Dementsprechend auch weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. So, das ist der eine große Trend, den er quasi aufgebracht hat. Wir werden weniger Menschen, dementsprechend weniger Manpower in den verschiedenen Arbeitenbereichen. Wir haben jetzt schon Fachkräftemangel. Das wird irgendwann noch ganz, ganz krass eskalieren, dieser Fakt. Und auf der anderen Seite schaffen wir es nicht, durch unsere immer besser werdende Technologie produktiver zu werden. Das heißt, wir haben zwar extrem gute Technologie und entwickeln uns da immer weiter, aber diese Technologie schafft nicht den Ausgleich von Produktivität, den wir verlieren durch die Arbeiter, die uns verloren gehen. So, das sind die zwei Megatrends, ne? Arbeiterlosigkeit und Technologie oder Produktivität, die fehlt. Und die legt man übereinander und kommt zu dem Schluss, dass wir irgendwann unsere Stellen nicht mehr besetzen können. Mhm. Ja, beziehungsweise das ist ja jetzt schon schwierig. Heute kannst du ja schon hingehen und sagen, ich möchte jeden Job, den ich haben will, und krieg den auch, weil die Unternehmen suchen händeringend. vor allem in den Handwerksberufen. Und das fand ich so extrem spannend, ja, dass wir drüber reden, wir werden immer mehr und Hilfe, wir werden überrannt, vor allem Europa, aber eigentlich werden wir immer weniger. Und das nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit, aber vor allem in Europa, weil es uns einfach zu gut geht. Also wenn man da mal so ein paar Zahlen, habe ich mal rausgesucht, Italien und Spanien werden die Hälfte ihrer Bevölkerung verlieren und 60% der arbeitenden Bevölkerung. Rumänien und Bulgarien gehören 60% der Bevölkerung und 70% der arbeitenden Bevölkerung. Das heißt, da fallen einfach 70% Labor weg. Ja, das musst du dir mal überlegen. Wie willst du die denn auffangen? Und jetzt ist die große, große Frage, wie schaffst du es als Wirtschaftsnation, die von Produktivität lebt, produktiv zu bleiben, wenn du keine Leute mehr hast. Mhm. Und wenn die Technologie das aber nicht auffängt.
Klar, ja.
So, und diese Themen bearbeitet der und hat auch in dem Podcast gesagt, er war teilweise, als er seine Recherchen gemacht hat, so frustriert, dass er sich überlegt hat, aus Europa auszuwandern, weil er so hoffnungslos war und gesagt hat, das hat hier keine Zukunft und hat das aber mal grundlegend aufgearbeitet und ich empfehle jedem, dieses Buch zu lesen und seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Mhm. Und ohne Witz, das beschäftigt mich,
klar,
ja, weil das ist ja echt krass und das kriegst du ja überhaupt nicht mit. Also wo wird das denn bitte kommuniziert, ja? Mhm. Dass wir eigentlich viel, das sagt ja auch Elon Musk die ganze Zeit, ich weiß, du bist kein Fan von ihm und man kann ihn stark kritisieren für das, was er tut, aber da hat er recht. Ja, wir werden immer weniger und Bevölkerungsmangel ist die größte Gefahr für Zivilisation. Hm. Wenn wir zu wenige werden, zu wenig Produktivität schaffen, dann kann ganz schnell was kollabieren, ja. Und das ist wahrscheinlich noch viel schlimmer, als wenn wir zu viele sind und gucken müssen, wie wir alle ernähren, weil das kriegen wir dann doch irgendwie hin. So, und ja, das ist was, ein Thema, das mich schon umtreibt.
Klar.
Und wo ich mich auch mehr mit beschäftige seitdem und auch Bücher lese drüber oder Artikel, weil das ist echt spannend. Und da gibt's Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die davor warnen, und zwar schon ziemlich lange, ne?
Ja. Ja, das ist, glaube ich, immer so eine Perspektivenfrage, ne? Weil man halt dann sieht, hier werden wir immer älter, wir brauchen quasi Fachkräfte aus dem Ausland, ne? Unsere Arbeit fällt weg im Ausland, gerade in den sogenannten Dritte Weltländern, ne? Explodieren die Bevölkerung einfach, weil, wie du sagst, da der Wohlstand nicht so ist und da ist das dann einfach scheinbar der Natur gegeben so, dass man eben dann eben mehr im Familienverbund ist, ne? Und sich eben entsprechend ausbreitet, was eigentlich paradox ist, ne? Weil sie können sich selbst nicht ernähren, aber die Familien werden immer größer dann, ne, weil einfach mehr dazukommen. Aber die Leute selbstverständlich suchen dann Zuflucht bei uns und deswegen kriegt man das an sich nicht so mit, weil einfach dann mehr und mehr Leute hier werden, weil es halt doch eine Weile dauert, bis die, die aus dem Job raus sind, dann auch sterben, was ja selbstverständlich ist. Ne. Wir hören ja nicht auf, mit 95 zu arbeiten und dann einen Tag später fallen wir tot um. Sondern in der Regel gehst du ja mit irgendwie Mitte 60 in Rente und dann hast du halt noch ein paar Jährchen vor dir. Und dann merkst du halt, okay, Arbeitskraft lässt nach, aber die Menschen werden mehr. Ne?
Mhm.
Und das ist halt dann so spannend. Und wenn man das global sieht, sieht es dann doch vielleicht wieder anders aus. Habe ich mich tatsächlich auch noch nicht mit befasst. Finde ich sehr spannend.
Ja, sehr, sehr spannend. Lies dich da mal ein. Das ist wirklich echt krass. Und vor allem auch, was du gerade gesagt hast, das ist ja mit Verzögerung tritt das ja ein.
Ja.
Also wenn wir heute einen Mangel an Leuten haben, spürt der Arbeitsmarkt das in 15, 20 Jahren.
Genau.
Das heißt, wenn wir in 10 Jahren oder 15 Jahren immer, immer weniger werden, dann haben wir in 30 Jahren ein riesen wirtschaftliches Problem.
Genau.
So, und jetzt stell dir mal die Politiker vor. Ja, also das ist ja dieses Schwere. Wir denken immer von heute auf morgen. Wir gucken immer, okay, jetzt hier haben wir Krieg, da haben wir eine Cyberattacke, da haben wir eine Messerattacke. Okay, aber was ist in 30 Jahren? Wie wachsen unsere Kinder auf? Was müssen die können, um in dieser Arbeitswelt irgendwie was produktiv beitragen zu können und gleichzeitig ihren Wohlstand, den wir ja hier haben, aufrechterhalten zu können? Leute, das ist ein krasses Thema. Ich weiß, das hört sich nerdig an und so. Und warum sind wir junge Menschen darüber besorgt? Gerade wir jungen Menschen sollten darüber besorgt sein, weil unsere Großeltern juckt es nicht mehr. Ja, die sind in 30, 40 Jahren leider nicht mehr da.
Ja.
Aber wir schon und unsere Kinder erst recht. Und das ist ein Problem.
Ja, absolut. Absolut. Sehr spannend. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Finde ich wirklich gut.
Gut, mach. So, und jetzt zum Abschluss. Bin gespannt, was dich umtreibt.
Ja. Ja, wie immer nicht so ganz Profundes wie du, kommst mir immer mit irgendwelchen akademischen Sachen und sowas um die Ecke. Kannst du dich daran erinnern, was ich gestern Abend noch spät in unsere, ich sag mal, nicht Firmengruppe, sondern uns Privatgruppe geschickt habe?
Ja, irgendein Holzkasten, den du zusammengezimmert
hast. Irgendein Holzkasten, den ich zusammengezimmert habe, genau. Ich habe ein Foto geschickt von meinem Sideboard, das du jetzt gerade auch nicht sehen kannst, weil die Kamera nicht so eingestellt ist. Aber in diesem Zusammenhang ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich baue sehr gerne. Ich sage immer, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Das wird immer dann so ein bisschen von meiner Freundin auch ins Lächerliche gezogen, weil ich einmal beim Schrankbauen drüben im Schlafzimmer was nicht richtig ausgemessen habe, weshalb wir die Türen dann weggelassen haben, weil es sonst nicht gepasst hätte. Und ich vorher halt noch so großmundig sagte, ja, keine Sorge, ich weiß schon, was ich mache, ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Aber ich komme tatsächlich aus einer Handwerkerfamilie. Mein jetzt leider verstorbener Nonno war ja Handwerker und hat mir das von klein auf auch so ein bisschen mit rangetragen. Und was mich umtreibt, ist tatsächlich, mit welch einer Selbstverständlichkeit und Bequemlichkeit wir heutzutage alles bekommen, was wir haben wollen. Also wir müssen uns gar nicht mehr damit auseinandersetzen, dass du irgendeinen Krams selbst bauen musst oder dass da wirklich ein richtiger Handwerker in der Regel hin dran steht, der dir deinen Tisch gezimmert hat, sondern wir laufen halt einfach zu Ikea und dann kriegst du halt für 150 Euro dein Sideboard, das du zusammensteckst und ist halt alles quasi schon vorbereitet und so. Man setzt sich gar nicht damit auseinander, was das für eine Arbeit eigentlich ist, wenn man sowas wirklich handgemachtes, handwerkliches herstellt. Weil ich habe da jetzt wirklich an dem Sideboard, das ist ja nicht großartig riesig, ja, aber ich wollte das halt richtig schön konstruieren mit so ein bisschen, dass die alles Steckverbindungen sind, dass du halt dann nicht siehst, wo die Teile ineinander übergehen, ne? Nicht so klassisch, dass du einfach reinbohrst, das kann jeder und dann sieht's halt aus wie handgemacht, sage ich mal, sondern dass es halt wirklich auch nach was aussieht und so. Und das hat mich jetzt 4 Tage gekostet oder 5 Tage sogar, ne? Am letzten Samstag war ich mein Holz kaufen, die Holzteile dafür, habe die vor Ort schon halbwegs zuschneiden lassen. Das ist ja das Schöne mit diesen Zuschnittservices, ne, im Obi und Bauhaus und so. Aber dann den ganzen Kram richtig zu schleifen, zu lackieren und richtig auszumessen, wie die Sachen zusammengesteckt werden müssen und so und zu bauen, das ist schon echt viel Aufwand. Und ich finde, da fehlt mittlerweile so ein bisschen dieses Verständnis dafür und diese, mir fehlt das deutsche Wort, Appreciation, ne? Also Anerkennung, dass man sieht, okay, ja, da steckt,
genau,
ne, Wertschätzung, ja, da steckt so viel Arbeit drin auch, ne? Du hast ja auch schon mal angesprochen, dass wir irgendwann mal drüber reden müssen, ich mache ja auch meinen Wein selbst, also ich mag so handwerkliches Zeug und wenn du dann jemandem halt so eine Flasche dann schenkst, die im besten Falle demjenigen natürlich auch schmeckt, dann erkennt er das natürlich an, ne? Wie toll der und schön, dass er ein Geschenk bekommen hat, schön, dass das schmeckt. Aber was da für eine Arbeit hinten dran steckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und das ist so, was mir dann bei meinem gemütlichen vor mich hinbauen quasi so in den Kopf gekommen ist. Wie selbstverständlich wir eigentlich alles mittlerweile haben und uns um sowas eigentlich gar nicht mehr sorgen müssen. Und man eigentlich solche Skills, wenn man nicht wirklich ein Interesse oder einen Hang dazu hat, eigentlich so wirklich aussterben. Deswegen haben wir ja auch so einen großen Mangel, ne, an Handwerkern. Keiner will das mehr machen und so. Dabei ist das sowas Schönes und macht so viel Spaß, auch frustrierend. Gestern ist es mir kurz beim Zusammenbauen auseinandergekracht, da habe ich kurz einen halben Lagerkollaps bekommen sozusagen. Aber wenn dann alles wieder richtig gerichtet ist und so und das dann am Ende alles funktioniert, ist das einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Ja,
ja, und das schließt ja eigentlich perfekt an mein Thema an. Also du hast es gerade gesagt, wir sind gewohnt, in Ikea zu rennen, die Sachen zu holen, ja, in 5 Minuten aufzubauen, schönes Ding daheim stehen zu haben. Ja,
ja.
Und genau das ist die Sache. Also das ist vielleicht irgendwann nicht mehr so, weil die Rohstoffe fehlen, weil die Menschen fehlen, die das anfertigen, die Rohteile anfertigen. Das ist ja die Arbeit, die du ja auch gerade meintest, ne?
Ja.
Also überhaupt das Material zu fertigen, ja?
Ja,
das ist ja quasi das, was im Hintergrund läuft, was wir alle nicht sehen. Die große Logistik, die dahinter steht, wo die Sachen herkommen, aus welchen Ländern die importiert werden und so weiter. Das ist eine Kette, die wir als selbstverständlich erachten, die wir als unseren Wohlstand uns auch irgendwie, wo wir sagen, das ist so und das wird auch immer so sein, wird's aber nicht, wenn wir nicht dafür sorgen, ja. Und wie du genau meinst, ich sag das, also dieses Handwerk, ich meine, ich komme ja auch aus einer Handwerkerfamilie, das ist einfach auch nichts Nachhaltiges, ja. Also das wird nicht mehr lange so bestehen. Außer wir rutschen quasi wieder zurück, ja, weil wir merken, okay, wir schaffen halt doch nicht alles durch Technologie und es wird wieder so einen Handwerkerboom geben, weil ich meine, das hatten wir ja schon mal, ich glaube, wir privat besprochen, du kannst als Handwerker momentan extrem viel Geld verdienen, weil natürlich alle suchen und ein Riesenmangel besteht und dementsprechend hast du völlig recht, also das wird einfach nicht mehr wahrgenommen, einfach nicht wahrgenommen. Es ist einfach normal, ja. Es ist einfach immer da gewesen, dass das iPhone parat liegt im Apple Store, dass das Regal parat liegt in Ikea. Das ist normal, so. Wird aber vielleicht irgendwann nicht mehr normal sein.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich finde es schön, dass du so ein Hobby hast, dass du das selbst auch in die Hand nimmst und dass er auch wirklich schön aussieht. Also du hast da echt ein Talent für so
Danke.
Dinge. Und du bist halt auch ein Mensch, der arbeitet sich in was rein und das muss dann aber auch so fertig werden
Ja.
und so werden, wie du dir das vorstellst. Dementsprechend wird das dann auch gut. Deswegen ist ja auch unsere Plattform so toll, weil du dich da reinfuchst, bis es perfekt ist. Und das zeichnet dich auch aus. Finde ich auch echt cool.
Danke, danke.
Aber das haben nicht viele. Das habe ich zum Beispiel nicht. Also im handwerklichen Sinne nicht.
Ja,
Wenn es um Vertrieb geht, bin ich da eine
ich
gute Nummer.
wollte gerade sagen, ja.
Aber nicht Handwerk. Ich habe zwei linke Hände. Ich fasse sowas am besten nicht an. Wobei, gerade so IKEA-Sachen machen mir mega Spaß. Also sich dann hinzusetzen und so ein Kallax-Regal zusammenzimmern,
Das ist
mega.
cool,
Aber
ja.
da brauchst du halt kein Hirn, da brauchst du einfach nur Zeit.
Wobei du da auch viel falsch machen kannst, ja. Aber trotzdem, klar.
Ja.
Nee, deswegen boomt sowas ja auch, ne? Du musst halt diese Skills nicht mehr haben, du kannst den Kram zusammenbauen. Aber nein, ist doch auch schön. Also ich finde immer, zumindest wenn man sich damit auseinandersetzen kann, und du hast ja auch durch deinen Hintergrund, wie gesagt, einen ganz anderen Bezug dazu, ne? Aus einer Schusterfamilie zu kommen, das ist ja auch eine richtig krasse Sache. Als ich das erste Mal bei euch in der Werkstatt war, habe ich mir auch nie so vorgestellt. Es ist ja auch ein ganz tolles und schönes Handwerk. Und dann hat man einfach auch einen ganz anderen Bezug dazu. Und auch wenn wir Studienvermittlungen machen, sage ich immer auch gerne dazu, es muss nicht jeder studiert haben. Klar, gut für uns, ja, kommt alle her und dann kriegen wir Geld. Aber das ist nicht der Sinn der Sache, weil am Ende haben wir wieder 50.000 Marketer, aber nur 10.000 Jobs, brauchen aber 40.000 Handwerker. Und jeder hat gedacht, er sollte halt lieber Marketing studieren. So, das ist Schwachsinn
Ja,
natürlich.
richtig. Es gibt halt viel zu viele. Und ich meine, es macht auch keinen Sinn, noch eine tolle Recruiting-Plattform für Ausbildungsplätze zu bauen, die es ja schon gibt, weil es ist nicht das Problem von Vermittlung. Das Problem ist, es gibt keine Masse. Ja, also die Leute gehen nicht mehr in die Ausbildung, weil sie es nicht wollen, weil sie zu wenig verdienen, weil sie studieren möchten, weil sie Akademiker werden wollen. Aber es ist natürlich nicht für jeden was. Und du kannst heutzutage als Meister einen Haufen Geld verdienen, ja.
Unglaublich
Also
viel
wenn
Geld,
du
ja.
einen Geselle machst und dann Meister machst, nicht Master, Meister, und dich dann noch am besten selbstständig machst, klar, das kann auch nicht jeder machen, aber auch als Angestellter verdienst du einen Haufen Geld. Und das sollte man nicht vergessen, wenn man da Freude dran hat, wenn man wie du Talent dafür hat und trotzdem irgendwie auch mal in Urlaub fahren will, dann ist es durchaus eine Option, ja.
Absolut.
Also man muss nicht unbedingt Marketing studieren. Wenn ihr aber Marketing studieren wollt, gibt es eine tolle Plattform, compounder.eu,
Absolut.
und da könnt ihr euch ganz einfach bewerben.
Exakt, exakt. Und wie es damit weitergeht, erzählen wir euch selbstverständlich dann, wie gesagt, auch in der nächsten Folge. Mensch, Paula. Das waren wieder unglaublich fantastische, weiß ich nicht, 50, nee, etwas über eine Stunde. Schön. Hat richtig Spaß gemacht. Was sagst du?
Ja, fand ich auch
Ja.
sehr, sehr informativ, glaube ich. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, falls ihr was anfällt zu den Themen, die wir besprochen haben, gerne rüberschicken.
Yes.
Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich
Ja.
freue mich drauf.
Ich mich auch. Ja. Denkt dran, like, share, fave und subscribe, wie immer. Teilt es mit euren Freunden. Und hinterlasst uns gerne auch eine Bewertung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Genau. Ciao, Leute.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.